Danke Gott, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dass wir in den Psalm 1 heute eintauchen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du durch den Maurits sprichst und dass du mit deinem Wort unsere Herzen berührst, uns veränderst und dass du uns zum Nachdenken anregst zu dem, was du heute bereithältst für uns. Danke, dass du Gott bist, der nicht schweigt und nicht fern ist von uns, sondern der nahe ist und zu uns reden möchte durch sein Wort. Und danke für den Maurits, der sich da einsetzt und dass er das Wort auslegt und deine Worte weitergeben möchte. Danke dafür. Amen.
Danke, Steff. Guten Morgen zusammen. Heute ist das Thema Psalm 1, durch und für das Herz Jesu leben. Ich kann mich noch vage an einen Ausflug erinnern, den ich mit meiner Familie mal gemacht habe. Da war ich ungefähr so groß oder so, ich weiß nicht ganz genau. Damals hat das alles so groß ausgeschaut. Auf jeden Fall waren wir beim Rheinfall. Wer kennt den Rheinfall? Sehr gut. Der Rheinfall ist ein Wasserfall. Es ist kein Rheinfall, es ist ein Wasserfall. Vom Rhein ausgehend, deswegen Rheinfall. Und dort kann man gut Besichtigungstouren machen, dort gibt es auch eine Ruine und eine Burg und was weiß ich alles. Auf jeden Fall waren wir dort und das Schöne an dem Ort ist, dass die Wege alle sehr gut gesichert sind. Die haben alle Zäune, die haben alle Mauern. Wenn man einigermaßen vernünftig ist, kann man nicht ins Wasser fallen. Meine Eltern haben uns aber trotzdem eingeschärft, wir waren 4 Jungs und ein Mädchen, dass wir nicht über die Zäune klettern sollen und das sei zu gefährlich. Wir folgten alle dem Willen unserer Eltern, ganz brav. Wir kletterten nicht über das Geländer. Keiner von uns stürzte in den Rhein oder keiner wurde vom Rheinfall mitgerissen. So weit, so gut. Ich war aber immer ein relativ neugieriger Bursche. Also wenn sich die Möglichkeit bot, dass ich abzischte und mein eigenes Ding machte, dann ergriff ich sie und auch dort habe ich das gemacht. Ich bin dann immer wieder mal vorausgerannt und habe geschaut, was es hinter der Ecke gab und in der Nische und was es dort gab. War schön, war toll. Aber dann, als wir nach Hause kamen und ein paar Wochen später die Fotos betrachteten, die Erinnerungsfotos, vielleicht können sich einige von euch erinnern, damals musste man die Fotos noch entwickeln, das dauerte. Da stellte ich enttäuscht fest, dass da ein Foto dabei war, vor einem schönen Ausblick auf den Wasserfall mit meinem Vater und ein paar meiner Geschwister und ich war nicht drauf. Ich war nicht mit auf dem Foto. Ja? Ich war wahrscheinlich wieder irgendwo anders unterwegs zu dem Zeitpunkt. So oder so ähnlich war das, vermutlich eher so ähnlich. Ich bin schon alt und vergesslich. Bedenkt, ich bin aufgewachsen, als man Fotos noch entwickeln musste. Auf jeden Fall aber verhält es sich so ähnlich auch mit den Wegen Gottes. Sie bewahren uns nicht nur vor unnötigem Leid und Schmerz und schlussendlich vor der Hölle, wenn wir den Wegen Gottes folgen. Nein, sie ermöglichen uns bereits auf der Erde größtmögliche Freude und Erfüllung. Wer Gott sein Herz gibt und Gefallen an den Wegen Gottes findet, echtes Gefallen, der ist wie ein Kind, das seinen Eltern vertraut, dass die Eltern nicht nur aufpassen, dass es nicht über den Zaun klettert und stirbt, sondern dass es auch die schönstmöglichen Erlebnisse hat. Denn das ist es, was das Herz Gottes uns gegenüber ausmacht. Unser liebevoller Vater und unser barmherziger Erlöser hat nichts anderes im Sinn, als uns, als seine Kinder überreich zu beschenken. Und an dieser Stelle muss ich einen kleinen Einwand einschieben, eine wichtige Ergänzung machen. Es geht hier nicht darum, bei Gott, dass er uns menschlich gesehen so gut wie möglich beschenkt. Es geht nicht darum, dass Gott uns mit ständiger Gesundheit oder materiellem Wohlstand oder durchgehendem Fröhlichsein beschenkt. Nein, keineswegs. Sogar das Gegenteil oft, ein Christ, der im Glauben wächst und immer näher zum Herrn Jesus kommt, der wird umso öfter durch Leiden gehen müssen und verschiedenen menschlich gesehenen Mängel ertragen müssen. Nein, es geht darum, dass Gott uns als seine Kinder mit der Fülle himmlischer Segnungen beschenken möchte und mit der Fülle göttlichen Friedens. Kurz gesagt, mit sich selbst und mit allem Guten, das von Gott kommt. Und das ist etwas, was die Welt, also diejenigen, die nicht an Jesus Christus glauben, nicht begreifen kann. Und auch derjenige, der glaubt, ein Christ zu sein, es aber nicht ist, kann es auch nicht begreifen, was es bedeutet, dass Gott uns wirklich reich beschenken möchte. Das Kind Gottes jedoch glaubt das und weiß das. Das Herz unseres Herrn ist uns überreich zugeneigt. und beschenkt uns mit dem, was wirklich gut und gerecht ist. Und Psalm 1 gibt uns einen herrlichen und tiefen Einblick in das Herz Gottes und in diesen Aspekt von Gottes Herzens uns gegenüber. Man könnte jetzt über Psalm 1 ein Buch schreiben, wie über jeden einzelnen Textabschnitt der Bibel. Steht auch so in der Bibel, des Büchermachens ist kein Ende. Aber wir wollen uns heute nur auf diesen einen Aspekt konzentrieren anhand von Psalm 1 und das erforschen, wie das Herz unseres Herrn Jesus uns gegenüber geneigt ist und wie wir Gott unser Herz geben und an seinen Wegen Wohlgefallen finden können. Und ich möchte mit euch dazu gerne Psalm 1 lesen und ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen zum Wort Gottes, denn selbst wenn alles, was ich sage, nicht gut ist, dieses einzelne Wort Gottes ist wahrhaftig und gut und hat Kraft, die Herzen zu verändern. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Dankeschön. Und ich möchte jetzt gern zu Beginn noch beten. Lieber Vater, allmächtiger Gott und Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so ein treuer Gott bist, ein barmherziger Gott, ein gnädiger Gott und dass du uns so viel schenken möchtest. Und Herr, danke, dass du uns deine Wege in deinem Wort zeigst, die wir gehen sollen und uns hilfst, über dein Wort auch nachzudenken, damit wir werden wie dieser Baum. Und ich bitte dich, Herr, dass du durch dein Wort heute zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest und bereit machst für deine Wahrheit, dass du allen Hochmut und allen Stolz wegnimmst, damit deine Gnade uns verändern kann. Und Herr, ich möchte dich besonders auch bitten, dass du meine Worte führst und alles das, was nicht von dir ist, zu Boden und verschwinden lässt, Herr, zu Boden fallen, dass nur das bleibt, was du möchtest, das bleibt. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort niemals leer zurückkommt, sondern dass es tut, was du willst, und das Menschenwort vergeht. Gepriesen sei dein Name. Amen. Der erste Punkt heute. Sein Herz für uns. Wird schon kommen. Der Psalm 1 wirkt vielleicht ein bisschen befremdlich, wenn man tief in das Herz Gottes eindringen möchte. Vor allem, wenn man im ersten Vers gleich eine Warnung gegen Gottlosigkeit zu lesen bekommt. Das wirkt eigentlich eher streng als barmherzig. Wenn ich jetzt nur mit den Augen der Welt, der ungläubigen Menschen dieses Wort lese, dann fällt mir auf, dass der Vers eigentlich mit einem warnenden Wehe anfängt. Aber wenn ich den Vers jetzt, den Psalm mit den Augen des Gläubigen lese, mit des Kindes Gottes, dann fällt mir auf, dass es nicht mit einem Wehe anfängt, dass es nicht eine Warnung ist, sondern dass es mit einem segnenden Wohl dem anfängt. So, Entschuldigung. Gott sagt nicht, wehe dem, der nach dem Rat der Gottlosen wandelt, oder auf dem Weg der Sünder tritt, oder der sitzt, wo die Spötter sitzen. Nein, er sagt nicht wehe. Er sagt, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt oder auch steht auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und das ist wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Denn das Buch der Psalmen ist eines der Bücher der Bibel, das einen sehr tiefen Blick in das Herz unseres liebevollen Gottes ermöglicht. Unser Herr ist ein liebevoller Gott. Ein Gott voller Gnade und Barmherzigkeit. Und daher beginnt das Buch der Psalmen auch nicht mit einer Fluchandrohung, so wie im Alten Testament die Propheten oft ihre Flüche beginnen mit Wehe. Nein, das Buch der Psalmen beginnt mit einer Segensverheißung. wohl dem. Denn er, dessen Herz genügend überfließt vor Liebe und Sanftmut, erkennt unsere Schwächen und erkennt unser Ziehen des Herzens. Und das Herz des Menschen zieht immer wieder weg. Unser Herz zieht es nämlich immer und immer und immer wieder weg vom Herrn, hin zu den Dingen der Welt, hin zu den Dingen, die schlussendlich von Gott trennen. So ist das Herz des Menschen leider, und Paulus schreibt vielfach darüber, sehr ausführlich in Römer 7, wenn ihr das zu Hause nachlesen wollt. Aber dieses Wegziehen ist oft nicht gewalttätig, sondern schleichend. Es ist ein schleichender Prozess. Es geschieht sehr selten, schnell und plötzlich. Und genau darauf geht Gott auch in seiner Segensverheißung ein. Er zeigt die absteigenden Stufen der Gottlosigkeit. Zuerst geht man, dann steht man, dann sitzt man. Und genau so ist es mit dem Ziehen des Herzens. Wir befinden uns als Kinder Gottes, als Christen auf dem guten Weg des Glaubens, doch wir leben nicht in einem christlichen Vakuum, sondern wir leben mitten in der Welt und umgeben von den Menschen, die nicht an Gott glauben. Der Rat der Gottlosen nun, das sind die Ideen und Philosophien und Gedanken dieser Welt. Wir gehen zufrieden vor uns hin, leben im Glauben als treue Christen, aber wir achten nicht so sehr auf die Gedanken des Zeitgeistes. Täglich werden wir bombardiert vom Denken der Welt. In Büchern, in Zeitschriften, in Werbungen, in Fernsehsendungen, in Filmen, in TikToks, in Instagram-Posts, in Facebook-Einträgen, in YouTube-Videos, auf Websites, in Nachrichten, in Schulen, auf der Arbeit, überall. Man könnte diese Palette ewig fortsetzen. Überall, und es ist unmöglich, dem Ganzen zu entkommen. Und indem wir uns all diesem ständig aussetzen müssen, es geht gar nicht anders, wir können nicht in einem Kloster leben. Und selbst dort werden die Einflüsse nicht Halt machen. Indem wir uns diesem alle ständig aussetzen müssen, wandeln wir mit dem Rat der Gottlosen, noch nicht nach dem Rat der Gottlosen. Aber nach und nach sickern all diese Ideen in unser Denken ein. Und wir beginnen zuerst in kleinen Details und dann in größeren, so zu denken wie die Welt. Auf einmal wandern wir nicht mehr mit, sondern nach dem Rat der Welt, nach dem Rat der Gottlosen. Unser christliches Leben wird gefärbt vom Weltbild der Nichtchristen. Wenn das einmal passiert ist, dann ist der nächste Schritt, dass wir beginnen, nach dem zu handeln, was wir jetzt für richtig halten. Unser Denken hat sich bereits dahingehend verändert, dass wir die Wege der Gottlosen doch nicht für so verkehrt halten. Dass wir dasselbe zu tun beginnen, ist die logische Schlussfolgerung. Im weltlichen Denken zum Beispiel ist es völlig in Ordnung, vor der Ehe Sex zu haben. Kein Problem. Wenn wir anfangen, das auch für richtig zu halten, dann ist das Einzige, was uns davon abhält, nur noch der richtige Partner. Aus dem Wandeln nach dem Rat der Gottlosen ist plötzlich ein Stehen auf dem Weg der Sünder geworden. Wir gehen nicht mehr, wir bleiben stehen. Als letzte Stufe folgt der Spott. Wenn wir davon überzeugt sind, dass die Sünde gut und richtig ist, dann halten wir denjenigen, der die Sünde Sünde nennt, für dumm und töricht. Und allen voran halten wir Gott für blöd. Wir würden es nie sagen. Wir würden anfangen, alles umzudefinieren, was wir umdefinieren können. Aber der Hohn und der Spott werden dann nicht lange auf sich warten lassen. Wir haben uns jetzt hingesetzt, und zwar dorthin, wo die Spötter sitzen. Wir fühlen uns überlegen und im Recht. Aber tief in unserem Innern wissen wir, dass wir falsch liegen. Und wir haben keinen Frieden. Spötter sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ein unruhiges und unzufriedenes Herz haben. Und die Spötter stehen am Ende alleine da. Aber genau davor will dieser Textabschnitt, dieser Versabschnitt uns bewahren. Vor jedem einzelnen Abschnitt dieses abgleitenden Weges möchte unser liebevoller Gott uns bewahren. Er sagt, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Er setzt bereits ganz am Anfang dieses Prozesses an. Er zeigt auf, dass bereits hier im Vermeiden, das Denken der Welt anzunehmen, Frieden und Segen liegt. Er ruft uns nicht erst dann zu, wenn wir schon auf Abwegen sind, komm zurück, da geht's dir besser. Nein, er greift schon ganz am Anfang an und sagt, wohl dem, der den Rat der Welt nicht annimmt. Aber hört dabei nicht auf, sondern Er geht Schritt für Schritt auf dieser absteigenden Entwicklungsstufe immer weiter mit uns mit, weil er uns so sehr liebt. Er spricht sanft, wohl dem, der nicht auf dem Weg der Sünder stehen bleibt. Es ist immer noch gut, wenn du zurückkommst. Du kannst immer noch. Und auch da hört er nicht auf, sondern er sagt, wohl dem, der nicht bei den Spöttern sitzt. Du bist inzwischen einer, der mich verspottet, aber wohl dir, wenn du jetzt aufstehst und wieder zu mir kommst. Wohl dem, das ist Gottes Weg, das ist Gottes Herz für uns. Doch diese Segensversprechungen in allen drei Stufen, die sind nicht hilfreich ohne eine Alternative. Es ist leicht zu sagen, dass es besser ist, etwas nicht zu tun, wenn man dazu nicht aufzeigt, was man tun sollte. Däumchen drehen ist keine Option. Und Gott, der ja in allem vollkommen ist, hat uns daher auch eine ebenso vollkommene Alternative angeboten. Besser, er zeigt sie uns und schenkt sie uns. Er sagt hier, wohl dem, der das alles nicht tut, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Boah, sag euer. Vielleicht denkt das jetzt einer. Die Alternative zum Leben in der Welt ist das Sitzen im Kämmerlein und Bibel studieren. Also das ist nicht wirklich verlockend. Und dann auch noch Tag und Nacht. Also ich brauche meine 8 Stunden Schlaf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin grantig, wenn ich zu wenig schlafe. Das klingt ganz schön anstrengend. Das klingt nicht wohlig. Und wenn ich ganz ehrlich bin, klingt das überhaupt nicht verlockend. Eine gute Alternative ist das ja nicht. Wenn ich also von Gott gesegnet sein will, muss ich alles, was ich an Hobbys habe, alles, was ich gern mache, alles, was mir Freude bereitet, sein lassen und nur noch Bibel lesen? Nun, erstmal steht hier gar nichts von müssen. Gott sagt nicht, du musst, sondern er sagt, wohl dem, der sowas macht. Natürlich kannst du machen, was du willst, aber wohl dem, der das macht. Und dann geht es hier gar nicht so sehr um ein konstantes Bibelstudium. Nein, es geht erneut um das Herz unseres Gottes. Diesmal jedoch, wie sein Herz das unsrige erfüllt und nicht, wie er uns von Herzen liebt. Ihr müsst eines verstehen. Wir sind nicht für die Welt erschaffen. Wir sind für Gott erschaffen. Diese beiden kleinen Mädchen, die jetzt schon bei der Einsegnung vorne vor Gott gebracht wurden, von der ganzen Gemeinde, die sind dafür geschaffen, dass sie in Gott leben. Jeder Christ ist dazu erschaffen worden, eine Beziehung mit Gott zu leben. So wie ein Fisch an Land nicht leben kann, werden wir außerhalb von Jesus niemals ein erfülltes Leben haben. Es ist unmöglich. Und es ist ein göttliches Naturgesetz, vor allem für Christen, für alle Menschen, aber vor allem für Christen, dass nach dem Rat der Gottlosen zu wandeln, auf dem Weg der Sünder zu stehen und zu sitzen, wo die Spötter sitzen, unruhig, unzufrieden, unerfüllt, leer und freudlos macht. Und ebenso ist es ein göttliches Naturgesetz, das nur in Christen wirksam wird, dass die Freude an dem, was Gott erfreut, uns ruhig und zufrieden, erfüllt und voll macht. Und daher ist die Alternative, die Gott anbietet, keine Last, keine Mühsal, sondern echter Segen. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist es auch keine Alternative. Das Wort ist falsch gewählt. Es ist der einzig richtige Zustand. Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Am besten zeigt sich das, wenn wir die absteigenden Stufen dieser Gottlosigkeit einmal rückwärts gehen und sie mit Jesus selbst vergleichen. Das heißt, anstatt nach dem Rat der Gottlosen zu suchen oder mit dem Lieb zu äugeln, suchen wir lieber die Weisheit Gottes. Und das ist Jesus. Jesus ist unsere Weisheit, weil er die Weisheit Gottes ist. Und anstatt nach diesem Rat zu wandeln, wandeln wir lieber in Jesus. Oder anstatt auf dem Weg der Sünder zu stehen, stehen wir lieber auf dem Weg des Lebens, dem Weg in das ewige Leben. Und auch das ist Jesus. Und bevor wir uns in die Richtung des Weges zur Sünde hinneigen, stehen wir lieber mit beiden Füßen fest gegründet auf dem festen Fundament des einzig wahren Weges. Und auch das ist Jesus. Und anstatt bei den Spöttern zu sitzen, sitzen wir doch lieber so wie Maria zu den Füßen von Jesus und hören ihm zu. Denn dort bei Jesus ist weder Spott noch Hohn, sondern nur das, was gut und aufbauend und ermutigend ist. Jesus ist für uns wirklich alles. Und an jedem Punkt unseres Lebens ist er alles, was wir brauchen. Er ist die vollkommene Alternative, nein, er ist das bessere Teil für uns, für alles. Viel besser als alles, was die Welt oder irgendein Mensch anbieten könnte. Aber was hilft mir das jetzt? Das klingt alles schön und gut, aber das ist schon sehr, sehr abstrakt alles. Ich kann Jesus nicht sehen, ich kann ihn nicht anfassen und außerdem klingt das alles recht mystisch, recht magisch. Jesus, unsere Weisheit, unsere Wahrheit, unser Weg, unser Fundament, unser Alles. Was fange ich damit jetzt an? Wie kann ich mit Jesus auf diese Art leben? Wie ist das realistisch? Erinnert euch daran, dass wir geschaffen wurden für die Beziehung mit Gott. Das umfasst nicht nur, was uns im Kern erfüllen kann, dass Jesus uns erfüllen kann. Nein, es ist auch die einzige Art, auf die wir leben können. Ein Fisch, wie gesagt, ist für das Wasser erschaffen und er ist auch nur darin zufrieden. Du kannst einen Fisch an Land legen, der zappelt ein bisschen und irgendwann ist er tot. Ein Christ ohne Jesus ist nicht glücklich. Ein Mensch ohne Jesus kann nicht wirklich glücklich werden. Ohne Jesus kann man nicht leben. Stellt euch einen Baum vor. Er steht frisch und fröhlich in der Wildnis herum, kann sich nicht vom Fleck bewegen. Er streckt seine Wurzeln aus auf der Suche nach Wasser. Er steckt seine Äste, Zweige und Blätter aus auf der Suche nach Licht. Aber beides kann er nur in dem Rahmen, in dem er existiert. Ein Baum in der Steppe findet kein Wasser und stirbt. Ein Baum, ein kleiner Laubbaum in einem dichten Nadelwald, findet kein Licht und stirbt. Ein Baum, der lebt, lebt nicht aus sich selbst heraus, sondern aus den Umständen, die ihm das Leben ermöglichen. Und wenn es die Umstände gut mit ihm meinen, dann blüht er auf und bringt viel Frucht. Und wie es der Zufall will, ist das das Bild, das der Psalmist David in Psalm 1 auch verwendet. Er schreibt über die, die Gott lieben und ihre Lust am Gesetz des Herrn haben, an Jesus selbst: Ein solcher ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Es ist sehr wertvoll, darüber nachzudenken, wer Jesus ist und was er am Kreuz getan hat. Darüber nachzudenken bringt große Freude und eine tiefe Bewunderung Gottes und seiner Weisheit, Heiligkeit und Gnade. Und ich kann das wirklich sehr empfehlen. Aber vielleicht sogar wertvoller ist es, darüber nachzudenken, wer, wie und Jesus für uns ist aus diesem Kreuz heraus. Und darüber wird wenig oder deutlich weniger nachgedacht. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem lieben Bruder über das Kreuz, über die Kreuzigung, über das Evangelium. Und das Einzige, was er daraus nahm, war, dass Gott uns liebt und für uns stirbt. Und es ist wahr, es stimmt. Im Opfer am Kreuz liegt unsere Erlösung. Halleluja! Es ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte und des Evangeliums. Aber wenn wir vom Kreuz ausgehend mehr darüber nachdenken, wer und was Jesus durch das Kreuz für uns ist, werden wir noch eine viel tiefere und innigere Beziehung zu Gott haben und viel tiefer zu seinem Herz durchdringen. Wenn wir über das Kreuz und über Jesus am Kreuz nachdenken, dann denken wir nicht nur über die Liebe Gottes nach, wir denken über seine Weisheit nach, über seine Allmacht, über seine Gerechtigkeit, über seine Heiligkeit, über seine Souveränität, über seine Barmherzigkeit, über seine Sanftmut, über seine Demut, über alles, was sein Wesen ausmacht für uns. Alles, was er am Kreuz getan hat, hat er in der Fülle seines Wesens für uns getan. Jeder einzelne Aspekt seines Wesens ist dargestellt am Kreuz. Und ich denke, dass ein Mangel darüber nachzudenken, einer der Gründe ist, warum viele Christen so einen schwachen und wenig präsenten Glauben haben. Viele Christen bleiben beim Osterbericht stehen, aber sie erforschen von dort aus nicht die Tiefe des Herzens unseres Erlösers. Und viele Menschen werden von dieser Ostergeschichte deswegen nicht bewegt, weil sie nicht darüber nachdenken, wie umfassend Gottes Herz eigentlich wirkt in diesem Geschehen dort am Kreuz. Für uns, für dich, für mich. Wie viel tiefer wird die Erkenntnis der Liebe unseres Herrn und wie viel durchdringender wird das barmherzige Herz Jesus für uns, wenn wir umfassend darüber nachdenken, dass er tatsächlich unser Ein und Alles ist, in jedem Aspekt seines Daseins, in jedem Aspekt seines Heilswirkens, in jedem Aspekt seines Wirkens. Ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn sind wir nichts. Ohne ihn wären wir gar nicht da. Und genau deswegen ist es ein so großer Segen, wenn wir uns nicht mit den Dingen der Welt beschäftigen, sondern mit dem Herrn Jesus und mit seinem Wort, mit seinem Wesen. Derjenige, der das tut, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Er ist ja alles für uns, wirklich alles. Nicht nur bildlich, symbolisch oder übertragen, der ist wirklich alles. Er schenkt mir meine Luft zum Atmen, er schenkt, dass mein Herz schlägt, er gibt mir Verstand, er gibt mir Klarheit, er gibt mir Einsicht, er gibt mir Kraft, er gibt mir Leben. Alles, was ich habe, ist aus ihm. Warum sollte ich über irgendwen anders nachdenken als über ihn? Ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Welche Wasserbäche? Auch da finden wir die Antwort bei Jesus. Er ist der, von dem die Ströme lebendigen Wassers kommen. Das steht in Johannes 4 oder in Offenbarung 22. So wie ein Durstiger von kühlem Wasser erfrischt und gestärkt wird, wird ein Christ vom lebendigen Wasser unseres Herrn Jesus Christus gestärkt und belebt. Jedoch unendlich viel mehr, als das Wasser der besten Bergquelle kann. Und Österreich hat viele gute Bergquellen. Das ist eine Tatsache. Beides, dass Österreich gute Bergquellen hat und dass wir in Jesus mehr Erfrischung finden als in diesen Bergquellen. Wenn ich also jetzt durch den Alltag müde und geschwächt bin, aber ich habe noch eine wichtige Aufgabe vor mir, zum Beispiel taglang Arbeit, kommt noch Hauskreis am Abend, kann ich entweder ein Nickerchen machen oder einen Schokoriegel essen oder ein Glas Wasser trinken oder ich gehe vor Jesus auf die Knie und erinnere mich an sein Versprechen, mir immer beizustehen und mir die Kraft zu geben, die ich brauche für die Wege, die er für mich vorbereitet hat, damit ich darin gehe. Und das Wasser des Lebens wird durch seinen Geist aus meiner Seele hervorsprudeln und mich mit der Kraft ausstatten, die ich benötige. Und das ist real, das ist echt, das ist nicht irgendetwas, das ich hier daher fabuliere. Es ist echter, als wir uns hier vorstellen könnten. Und eines kann ich euch sagen, mir hat der Herr bisher immer die Kraft geschenkt, die ich brauchte. Selbst wenn ich völlig am Boden war vor Erschöpfung. Denn er, der es verspricht, tut es auch. Dann wandle ich nicht nach dem Rat der Gottlosen, der mir vielleicht vorschlägt, die halbe Stunde bis zum nächsten Termin durch mein Handy zu scrollen. Nein, ich halte mich mit Freude an Gottes Wort und bin wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, tief verwurzelt in Christus. Und dann bringe ich Frucht zu meiner Zeit. Welche Frucht? Und auch hier finden wir die Antwort wieder bei Jesus. Er ist es, der uns den Geist gegeben hat und in uns die Frucht bewirkt. Johannes 15, 26, Johannes 15, 5, Galater 5, 22, Epheser 5, Vers 9 und so weiter. Er tut dies ebenso wie derjenige, der aus einer Truhe einen Edelstein nach dem anderen herausholt. Das Herz des Christen ist eine Truhe. Und der Heilige Geist produziert darin Edelsteine noch und nöcher, ohne Ende. Und durch die Kraft und die Hilfe des Herrn Jesus dürfen wir diese Edelsteine herausholen, einer nach dem anderen. Die Früchte in uns bewirkt der Geist. Auch das ist absolut real und passiert millionenfach auf der Welt. Eine Freundin von mir, die ist ganz erstaunt, wie anders ihr Charakter auf einmal geworden ist, seit sie den Herrn sucht und dem Herrn nachfolgt. Früher war sie bissig, giftig und hat geflucht und geschimpft und gestritten. Und auf einmal ist sie so ruhig. Ihre Arbeitskollegen fragen ständig, ob sie krank ist. Der Herr bewirkt Veränderung. die Früchte des Geistes. Anstatt also auf dem Weg der Sünder zu stehen, der durch die Sünden bewiesen wird, zeigen die Früchte, das heißt die Taten, die Jesus durch seinen Geist in uns wirkt, dass ich in ihm verwurzelt bin. Und egal wie lange ich lebe, wie groß oder klein ich werde oder bin, meine Blätter werden nicht verwelken, bis der Herr mich dann zu sich ruft. Und auch das bewirkt Jesus. Denn er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und er ist unsere Stärke. So jemand bleibt alle Zeit von den Schwankungen und Veränderungen der Welt unberührt, unbeeinflusst. Ich sage nicht, dass wir nicht leiden unter den Schwankungen der Welt. Aber wir bleiben in Christus begründet. Er hat seine Ruhe und seine Kraft in Jesus. Bob Schunemann, viele von euch kennen ihn noch, der war so. Bis zu seinem Tod verlor er nie die Freude und Ruhe am Herrn. Und es ist faszinierend, dass ich ihn in den letzten Wochen besuchen durfte, war seine Bitte immer, dass ich ihm vorlese aus der Bibel. Er wollte nichts anderes mehr als Jesus sehen. Mein Vater war auch so. Trotz vieler Schmerzen am Ende seines Lebens und großer Not blieb er bis zum Tod treu und standhaft und freute sich an Jesus. Er machte ihm keinen einzigen Vorwurf. Doch nicht so die Gottlosen, schreibt David in seinem Psalm weiter. Die Gottlosen sind wie Spreu, die der Wind verweht. Gottlos ist ein sehr starkes Wort. Gottlos, ohne Gott. Aber es ist ein wichtiges Wort und es ist das einzig richtige Wort. Ich habe vorhin festgestellt, dass es ein geistliches und göttliches Naturgesetz ist, das nach dem Rat der Gottlosen und so weiter zu leben, unglücklich, freudlos und leer macht. Das Endergebnis dieses Naturgesetzes ist aber noch finsterer, noch trauriger, noch schmerzhafter und noch viel erschreckender. Der Gottlose, das heißt der, der nicht an Jesus Christus glaubt, und all sein Wirken, all sein Planen, all sein Tun, alles, was er jemals erreicht hat, vergeht. Und es verweht wie die Spreu im Wind. Es bleibt nichts übrig, nicht ein Stäubchen. Und wie kann es anders sein? Nur Gott ist Leben, nur Gott ist Schöpfer. Nur er kann Bleibendes erschaffen. Wo Gottes Segen nicht dahinter ist, ist keine echte göttliche Schöpferkraft dahinter und es kann nicht bleiben. Und noch schlimmer, wer gegen Gott lebt und wirkt, bewirkt schlussendlich seinen Tod. Gottlosigkeit hat nichts anderes als den Tod zur Folge, weil es ohne Gott ist. Den Tod der Werke, den Tod der Ziele, den Tod der Pläne und schlussendlich den Tod des Gottlosen selbst. Das ist grausam. Das ist schlimm. Das ist nichts Leichtes. Und auch ein Christ bleibt davon nicht unberührt. Wenn ein Christ sich nach dem Rat der Gottlosen richtet und irgendwann den Weg, auf dem Weg der Sünder steht oder gar im Sitz der Spötter Platz nimmt und dort sitzt, dann kann er keine Frucht bringen. Und wenn du, Kind Gottes, merkst, dass in deinem Leben vorn und hinten nicht stimmt, prüfe dich, ob du nicht dem Rat der Gottlosen gefolgt bist. Und darum wird eine Gemeinde, das ist noch viel schlimmer, eine Gemeinde, die sich auf dem Weg der Gottlosigkeit befindet, über kurz oder lang sterben und verschwinden. Denn die Gottlosen sind wie Spreu, die der Wind verweht. Das liegt im Wesen und in der Natur der Sünde. Was ohne Gott ist, kann nichts Bleibendes machen. Aber noch viel schlimmer ist die Folge, weil die Werke und die Ziele, die Pläne der Gottlosen nichtig sind, sterben müssen und vergehen, schreibt David weiter im Vers 5. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Es gibt kein einziges Werk, es gibt keine einzige Tat, es gibt nichts, was der Mensch aus sich tun kann, dass er bestehen kann vor dem Gericht des allmächtigen, heiligen Gottes. Das ist schmerzhaft. Das ist schlimm. Was für ein vernichtendes Wort. Oh, der Hochmut und der Stolz der Menschen, der glaubt, er könnte selbst irgendwie gerecht sein vor Gott. Die Arroganz, mit der sich Menschen überheben und sagen, mein Tun ist gut genug. Meine Werke reichen aus. Ich bin besser als der Schöpfer Gott im Himmel. Spreu im Wind, Spreu im Wind. Nichts bleibt übrig. Und danach, weil sie Gott nichts, nicht das Geringste vorweisen können, als einzig ihre Gottlosigkeit und Sünde, können sie im Gericht nicht bestehen. Und davor warnt Gott. Und das möchte der Herr nicht. Er sagt, ich habe keine Freude am Tod der Ungerechten. Nein, er möchte dich davor bewahren. Er möchte heute sagen, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Er möchte, dass deine Werke im Gericht bestehen. Er möchte, dass dein Leben echte Frucht bringt, die bleibt in die Ewigkeit hinein. Er möchte, dass deine Existenz zu deiner Freude und zur Freude aller um dich herum dienen. Er möchte nicht, dass du vergehst wie Spreu im Wind. Er möchte das nicht, er will das nicht. Er will, dass du wie ein Baum festgewurzelt bist an lebendigen Strömen des Wassers. Und wenn du heute hier sitzt und denkst, ich habe Jesus Christus noch nicht als meinen Gott und Retter anerkannt, dann warte nicht länger. Geh jetzt auf die Knie oder von mir aus auch nachher, wenn es zu peinlich ist im Saal. Komm zu Gott, heute, nicht morgen, nicht übermorgen, komm heute zu Gott. Bekenn deine Sünde, bekenn deine Schuld. Er will uns nur wohltun. Er will uns so wohltun. Und wer da ist und darüber reden möchte, kann gern nach dem Gottesdienst zu mir kommen oder zu irgendeinem anderen hier im Saal. Es ist ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen. Aber wie kann ich das nun tun? Letzter Punkt für heute. Wie kann ich tatsächlich in ihm verwurzelt bleiben, über sein Gesetz nachsinnen, Tag und Nacht, ohne dass ich nichts anderes mache als Bibelstudium? Zuvor habe ich bereits die Frage gestellt, ob ich jetzt alle meine Hobbys zur Seite schieben muss, ob ich jetzt nur noch beten und Bibel lesen muss. Und jetzt möchte ich darauf antworten. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Jedes Hobby ist eine Möglichkeit, Gottes Schöpfung, seine Gnade und seine Liebe zu genießen. Reiten ist dein Sport, dann mach es weiter und erfreu dich an der Schöpfung Gottes, an der Natur, in der du bist. Du kannst es mit Lobpreis verbinden. Du verbringst gern Zeit mit deinen Freunden, dann mach das. Denn darin kann ich die Liebe Gottes erkennen und nachdenken über seine Liebe. Und mich daran freuen, dass deine Liebe Freundschaft überhaupt erst möglich macht. Oder deine liebste Freizeitbeschäftigung ist das Lesen. Dann mach auch das und bestaune die Weisheit Gottes, dass er Menschen Klarheit und Intelligenz gegeben hat, Bücher zu schreiben, die auch so mitreißen können. Alles, was Gott gibt, ist gut. Und alles, was Gott gibt, ist eine Möglichkeit, ihn zu loben und zu preisen. Jedes Hobby. Und wir dürfen niemals vergessen, Gott freut sich von Herzen, wenn wir uns freuen. Denn die Freude ist aus ihm. Wenn ich meine Hobbys, meinen Garten, mein gutes Essen oder sonst etwas genieße und mich daran erfreue, um der Freude willen, dann freut sich Gott, wirklich. Aber es gilt trotzdem, eine Warnung auszusprechen. Scrolle ich meine Freizeit am meisten durch TikTok oder Instagram. Ich weiß nicht, was jetzt in der Jugend angesagt ist. Ich bin nur so alt. Aber wenn ich das tue, dann bewege ich mich bereits im Rat der Gottlosen. Die Inhalte werden kreuz und quer in meinen Feed gespült und mein Herz wird mit Gottlosigkeit gefüllt, ob ich es will oder nicht. Wenn ich mich mit Freunden treffe, rede ich dann nur über das, was mich gerade in der Welt beschäftigt, über Fußball, über Liebe, über Filme, über keine Ahnung. Aber ich verschwende keinen einzigen Gedanken am Herrn und ein Gedanke am Herrn ist nicht verschwendet. dann wandle ich auch im Rat der Gottlosen. Wenn der Herr nicht dabei ist, bin ich nicht beim Herrn. Bin ich ein leidenschaftlicher Fußballspieler und bin im Fußballverein und jeder Tag geht für Training drauf und alle Sonntage sind Turniere, dann stehe ich bereits auf dem Weg der Sünder, denn ich habe die Versammlung der Heiligen verlassen, um einem Hobby nachzugehen. Im Psalm 4, Vers 3 warnt Gott, ihr Männer, und ich denke, wir dürfen die Frauen auch mit reinnehmen, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Entschuldigung. Unsere Medien, unsere Zeitungen zurzeit und wahrscheinlich schon von langem sind auf allen Seiten voll von Betrug und Lüge. Habe ich die Lüge so gern, dass ich den Großteil des Tages damit verbringe und Zeitung lese? Vor allem jetzt, wo die Welt völlig auf dem Kopf steht. Es ist ja verrückt. Und wie viel unserer Freizeitbeschäftigung ist nichtig, sinnloses Zeitverschwenden? Beides entehrt Gott. Wenn wir Nichtiges tun oder die Lüge lieben, schänden wir Gottes Ehre. Beides widerspricht der göttlichen Natur. Beides widerspricht der Natur eines wiedergeborenen Christen. Ja, hütet euch, womit ihr euch füllt. Fleht Jesus täglich im Gebet darum an, dass er euch mit seiner Liebe füllt und euer Herz zu Freude an ihm bestärkt. Prüft eure Zeiteinteilung und überlegt, wie viel Zeit eures Tages wofür aufgebracht wird. Sucht ihr das Herz des Herrn Jesus oder sucht ihr die Weisheit und die Freude der Welt? Die Welt ist außerordentlich verlockend, ich gebe es zu. Und die absteigenden Stufen in Sünde sind sehr subtil. Aber die Liebe unseres Herrn Jesus ist voller Barmherzigkeit und zieht uns immer wieder zurück zu ihm. Und wenn ihr merkt, dass ihr auf dem falschen Weg seid, wenn ich merke, dass ich auf dem falschen Weg bin, dann gilt das herrliche Versprechen des letzten Verses, der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ich meine jetzt vor allem die erste Hälfte, über die zweite haben wir schon genug gesprochen. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Muss ich also alles, was Freude lässt, weglassen, damit ich nur noch Zeit mit Jesus verbringe? Nein, Gottes Liebe gilt für alle, die ihn suchen, selbst wenn wir ihn wenig suchen, weil Gott so barmherzig ist und er kennt unseren Weg. Früher füllte ich meine Freizeit am liebsten mit Filmen, mit Unterhaltung, mit Medien, mit was immer ich schauen konnte, ich habe es geschaut. Wann immer ich die Möglichkeit hatte, ich saß vor der Röhre. Ich war als junger Mann, muss ich ehrlich zugeben, fast süchtig nach medialen Inhalten. Und noch immer schaue ich ab und zu gern einen Film. Aber vielmehr zieht es mich inzwischen zu Jesus. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann gehe ich lieber zur Bibel als zu Glotze. Ich sage das jetzt nicht, damit ihr wisst, was für ein toller Christ ich bin, sondern um zu zeigen, wie liebevoll unser Gott ist. Ich möchte euch nicht zeigen, dass ich so weit bin. Bitte nicht. Nehmt nicht das mit. Ganz im Gegenteil, ich bin ein Sünder. Ich bin ungerecht ohne Gottes Gnade. Und ich bin reingewaschen durch sein Blut. Und ich stehe hier durch seine Gnade und nicht aus mir selbst. Nein, ich erzähle euch das, um euch zu zeigen, dass Gott sogar ein unterhaltungssüchtiges Herz wie das meine zu sich ziehen kann, das nur noch Freude an ihm hat. Und ich verspreche euch, und davon bin ich überzeugt, je mehr ihr Jesus sucht, je mehr ihr über ihn nachsinnt, Tag und Nacht, wenn ihr aufwacht und nicht schlafen könnt, je mehr ihr sein Buch, sein Wort lest, umso mehr wollt ihr ihn suchen und umso weniger Zeit mit der Welt verbringen. Und dann werdet ihr erfahren, was echter, tiefer Segen ist. Denn dann lebt ihr durch und für das Herz unseres Herrn Jesus. Wohl dem, der ihn sucht. Er wird fest verwurzelt sein und alles, was er tut, gerät wohl. Amen.